Wunderschönen guten Tag, verehrte Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen und willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Talk Guitar, dem deutschsprachigen Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre und der Musik. Ich begrüße Sie wieder, das ist meinerseits der Justin Hombach und mein verehrter Podcast-Kollege, der
Fabian Ratzak.
Ja, am Start. Fabian.
Grüß dich, Justin.
Wir haben heute einen Gast bei uns, einen geschätzten Ibanez-Kollegen und derzeitiger Gitarrist von Rage, Stefan Weber. Grüße dich, Stefan.
Hi, alles gut?
Grüß dich, Stefan.
Hallo.
Hi.
So, wir haben uns heute versammelt, um so ein bisschen, ich sag mal, deinen Werdegang zu betrachten, dich im Profil zu haben, jetzt auch natürlich als Gitarrist von Rage, weil ich finde auch, der so von dem, wo ich das weiß, der Werdegang bei dir zu Rage ist, glaube ich mal, auch ein relativ spannender und auch so einer, wie er vielleicht, glaube ich, nicht oft bei Bands passiert, zumindest so, wie ich es bis jetzt verstanden hatte, aber auch genau natürlich so ein bisschen, wer du bist und wie es auch jetzt mit der Zukunft und mit den nächsten Vorhaben von Rage aussieht. Darüber werden wir uns in den nächsten 60 Minuten beschäftigen. Und genauso all deine Expertise und deine Erfahrung, die du mitbringst. Da würde ich nämlich direkt anfangen, lieber Stefan, und eben mal so fragen, wie bist du eigentlich zu Rage gekommen? Wie war da so dein Werdegang?
Also ich kenne den Peavy und auch die anderen Jungs von Rage schon ziemlich lange. Ich glaube 2013 war das im Vorprogramm von Rage getourt mit einer Band damals, bei der ich gespielt habe, die Lion Twin hieß. Über die Zeit habe ich angefangen, ebenfalls in der Booking Agency zu arbeiten, bei der Rage ist. Und wir haben uns halt nie aus den Augen verloren. Und Marcos, der vorherige Gitarrist bei Rage, ist ein Kumpel von mir, mit dem ich zusammen auch in einer anderen Band spiele, die Dio Legacy heißt. Das ist eine Dio-Tribute-Band. Und als er beschlossen hat, dass er bei Rage aussteigt, haben sich halt Lucky und Peavy beraten und haben überlegt, dass sie ab dann auch mit zwei Gitarristen weitermachen wollen, um einfach auch ein bisschen fetteren Bühnensound zu haben und nicht so zum Beispiel Löcher in den Solopassagen und so. Und ich war einer von denen, die halt gefragt worden sind. Und zu dem Zeitpunkt habe ich sowieso mit den beiden schon mal eine Proberaumaufnahme gemacht, weil ich glaube Rolling Stone, Metal Hammer und noch ein drittes Magazin, die wollten wegen Corona-Zeit und so weiter so Proberaumkonzerte haben, so kleine Sachen, 3-4 Songs. Und da Marcos zu dem Zeitpunkt sowieso auf Teneriffa war und nicht konnte, was aber auch noch vor seinem Ausstieg war, haben sie mich halt gefragt. Von daher hatten wir auch schon mal ein paar Rage-Sachen zusammen gespielt und so ist es eigentlich gekommen.
Sehr schön.
Sehr, sehr schön. Du hast ja gesagt, dass du vorher in der Booking-Agentur gearbeitet hast von Rage. Ich meine, das ist ja eigentlich auch, sonst kennt man ja den Weg, man ist irgendwie halt, so wie du es auch schon gesagt hast, Gitarrist in Bands, lernt sich kennen. Dieses Arbeiten in der Booking-Agentur, das finde ich so relativ spannend und auch ganz interessant. Welche Erfahrungen kannst du denn da mitbringen, beziehungsweise wie sah da eigentlich dein Beruf aus, was du da gemacht hattest?
Immer noch mache. Also ich arbeite da auch weiterhin.
Oder immer noch machst,
genau. Wie sieht's aus? Ich bin im Booking-Bereich tätig. Es gibt Leute bei uns, die sind mehr für, weiß ich nicht, die finanziellen und die anderen geschäftlichen Sachen zuständig oder für das Grafische und für Systempflege und all solche Sachen. Man hat ja seine Systeme, mit denen man arbeitet, wo die Festivals, Clubs, Konzertveranstalter und so weiter drin sind. Wir sind insgesamt, ich glaube, 8 Leute im Moment. 3 Leute, die hauptsächlich booken und 5 Leute, die in anderen Bereichen tätig sind. Und jeder Booker hat so seine Bands zugeordnet, im Grunde für die er zuständig ist. Rage fällt da bei mir zum Beispiel gar nicht rein, hat es auch noch nie. Und gerade jetzt würde ich das auch einfach gar nicht wollen.
Bezüglich Corona oder einfach, weil du bei Rage jetzt aktiv drin bist?
Ja, richtig. Das ist ich sollte mich nicht, wenn ich für die Booking Agency arbeite, meiner Meinung nach darauf konzentrieren, wie ich die geschäftliche Seite von Rage angehe, sondern weil ich halt so involviert in den anderen Sachen bin. Ich bin mit dabei, den Prozessen dabei, bei den Überlegungen, was wollen wir als nächstes rausbringen, was wollen wir machen, wie schreiben wir Musik, was passiert als nächstes und so weiter. Das sind alles, das sind Felder, die sollten sich meiner Meinung nach nicht wirklich überschneiden mit den geschäftlichen Seiten, mit den Management-Seiten und so weiter. Das heißt, in dem in dem ganzen Bereich möchte ich auch gar nicht aktiv sein. Ich bin happy mit den anderen Bands, für die ich diese Arbeit mache. Das ist super, aber es ist auch wirklich gut, diese zwei Felder getrennt zu haben, weil ich möchte nicht fahren. Ich möchte Musiker da sein und nicht Geschäftsmann.
Wollte ich gerade sagen, das kann dann sonst nach hinten losgehen, glaube ich. Das ist schwierig, ne? Das zu organisieren, auch zeitlich, denke ich mal. Ne?
Ja, das auch, aber es ist auch einfach eine Verantwortungsfrage an dem Punkt. Ich habe bei Rage meine Gebiete, für die ich verantwortlich bin und für die ich zuständig bin. Und es gibt andere Leute, die andere Gebiete bei Rage übernehmen, für die sie zuständig sind. So wie das Management, halt die Management-Parts, die Booking-Agency, die Booking-Sachen. Aber ich möchte halt nicht, dass die Sachen sich unbedingt kreuzen. Was auch überhaupt nicht passieren würde, weil die Person bei uns, die Rage bookt, macht es super. Und es gibt überhaupt keinen Grund, dass jemand anders das tun sollte.
Cool. Okay, cool. Wie macht ihr das denn zurzeit? Ich meine, es ist ja jetzt Corona-bedingt wahrscheinlich keine Proben stattfinden und Gigs sowieso nicht, in weiter Ferne leider noch. Wie macht ihr das denn Songwrite-technisch? habt ihr da ein Konzept oder Ideen sammeln oder wie macht ihr das?
Ja, so grob Ideen sammeln ist Part davon, aber wir versuchen so viel wie möglich zu Hause zu machen, Ideen rumzuschicken. Dann gibt jeder seinen Senf dazu, dann bearbeitet man das nochmal. Manche Sachen kommen gut an, manche Sachen kommen nicht gut an. Kennt man ja, ist klar, nicht jeder hat denselben Geschmack oder nicht jeder hält eine bestimmte Passage für eine gute Idee. Es ist etwas schwierig, weil den Feinschliff kann man eigentlich mehr oder weniger nur wirklich zusammen machen. Und das ist im Moment halt einfach nicht gegeben. Wir haben uns jetzt seit Anfang November oder Dezember oder irgendwie sowas haben wir uns nicht mehr gesehen. Wir machen Online-Meetings miteinander, wir gehen die Sachen durch, so gut es geht, wir nehmen zu Hause auf und das ist es eigentlich. Und wir sind eigentlich auch relativ tief im Songwriting-Prozess drin. Okay. Aber der letzte Schliff, der ist was, den wir zusammen machen müssen.
Ja, Zusammenspiel und so, dann kommen ja meistens die besten Ideen.
Ja.
Magst du das so lieber, wie es derzeit ist mit dem Online und dem Rumschicken und von zu Hause aus arbeiten? Oder bist du auch eher der Typ, der im Proberaum gerne, ich sag mal, auf ein Bierchen dann auch socialized und dort die Ideen fließen lässt?
Beides. Es kommt drauf an. Ich bin jemand, der total gerne zu Hause sitzt und tüftelt und erst so, Produkte mitbringt in den Proberaum, wenn sie schon so 80% fertig sind oder sowas. Mhm. Aber es ist auch absolut nötig, dass man das zusammen macht, weil du empfindest manche Sachen zu Hause anders und merkst dann im Bandkontext funktionieren sie nicht.
Ja.
Ja. Das heißt, beides ist wichtig und manchmal ist es auch total geil, wenn spontan Ideen im Proberaum entstehen. Mir persönlich fällt es immer schwer, weil dann habe ich irgendwelche Ideen, für die müsst ihr mich aber erstmal auf den Hintern setzen und üben. Ja, und dann klappt es nämlich immer nicht und das, was ich dann umsetzen will, das kann ich nicht so 1, 2, 3 gejammt machen. Das heißt, ich habe irgendwas im Kopf, wo ich mich wirklich erstmal hinsetzen müsste und erstmal eine halbe Stunde daran rumkomponieren müsste, bis das, was ich eigentlich im Kopf habe, dann auch auf der Gitarre da rauskommt, so wie ich es haben möchte. Das ist aber nicht so, für du im Proberaum beim Jammen Zeit hast. Also es ist so zwiegespalten. Ich mag beides. Ich mag das Austüfteln, ich mag aber auch die Spontanität und wenn dadurch irgendwie sowas Explosives entsteht, wo es einfach auch nicht darum geht, okay, das ist jetzt das Riff mit diesem und jenem Ton und hier der Break und der Rhythmus und so weiter, sondern halt einfach Groove, Energie und in the moment sein.
Es ist auch manchmal ein bisschen gefährlich, finde ich, wenn du zu Hause viel schreibst und dann gewöhnt man sich auch gewisse Klangvorstellungen an, wie zum Beispiel ein Schlagzeug zu funktionieren hat während dem Part oder ein Bass und dann kommt man zur Probe und dann heißt es, naja, ich würde es aber ganz gern ganz anders machen und dann sich wieder drauf umzugestellen. das ist manchmal auch ein bisschen, kann schwierig sein.
Ja, klar, ja. Auf jeden Fall.
Aber ihr kommt alle schon so aus derselben Ecke, oder? Ihr seid schon, ist das, jetzt darf ich nicht wieder ins Fettnäpfchen treten, wo ich beim Fabian gerne reintrete, das ist so die Ruhrpotter-Ecke, oder? Mit Rage
und allem. Ja und nein. Also, bei mir wäre es das Bergische Land. Der Lucky ursprünglich auch aus dem Pott, der Gene auch aus dem Pott und der Peewee im Grunde auch aus dem Pott. Aber ja, Rage wird immer als Ruhrpott-Band gesehen, aber es ist alles, weiß ich nicht, im Umkreis von 60, 70, 80 Kilometern oder so, ne? So zwischen, ja, geht, ja, zwischen Dortmund und Burscheid, mhm, Wuppertal, Essen sind wir so verteilt.
Für mich ist das, für mich Frankfurt, das alles zwischen Bonn und Aachen und Dortmund, das ist alles Pott für mich irgendwie. Nee.
Also zwischen Bonn und Aachen Pott funktioniert auch nicht so gut.
Das ist direkt nebeneinander. Du, ich habe da ganz schlechte Geografiekenntnisse. Ich habe in dem Bereich noch nicht so viel getourt, deswegen kenne ich mich da nicht so
mitten aus. In NRW, lassen wir es dabei.
Genau, mitten NRW. In eine NRW-Band.
NRW ist gut.
Ja, ich sag mal, jetzt hast du aber mit Rage ja auch dann doch so schon große Fußstapfen, in die du reintreten musst. Rage gibt es jetzt seit Mitte 80er, Ende 80er, glaube ich, so in dem Bereich. Hatten ja auch öfters schon Line-Up-Wechsel gehabt mit zwei Gitarristen. Ich glaube, das populärste Line-Up ist halt das mit Viktor Smolski und Mike Terana. So von meiner Sparte aus, würde ich jetzt sagen, weil das ist auch so die Phase, wo ich halt Rage kennengelernt habe. Natürlich die Oldschool-Fans, die würden das vielleicht anders sehen. Aber gerade Viktor Smolski war ja auch jemand, der für die Gitarre sehr, ich sag mal in Anführungsstrichen, auch durchaus recht innovativ und auch interessant war. Wie gehst du daran, ich sag mal, gewisse Songs von dem jetzt auch zu lernen oder die er gespielt hat? Versuchst du das eins zu eins so originaltreu nachzumachen? Weil ihr hattet ja auch Straight to Hell, ist ja wahrscheinlich immer im Programm mit als erfolgreichster Song, glaube ich, von Rage. Oder variierst du schon? Da wird dir auch die Freiheit gelassen, auch ein Solo mal anders zu spielen? Oder wie geht ihr da am besten dran vor?
Das kommt auf den Song an, tatsächlich. Wenn da jetzt signifikante Parts drin sind im Solo, die halt sehr wiedererkennbar sind und so, dann nehme ich die automatisch schon mit rein. Beziehungsweise Peavy sagt auch, das oder das sollte mit drin sein. An anderen Stellen, wenn jetzt, schnelles Gedudel, Tonleiter nach unten in Cis-Dorisch ist oder irgendwas, ne, dann machst du das halt und dann ist es egal, ob der Ton jetzt so oder da kommt oder zwei Sechzehntel später. Weil am Ende des Tages geht's auch da ja mehr um Feeling und die Passage sollte so sein, als es muss jetzt wirklich Ton für Ton so nachgespielt werden. Und dann gibt's einfach manche Sachen, ich habe das früher immer versucht, Ton für Ton alles Mögliche nachzuspielen, als ich angefangen habe, Gitarre zu lernen, was auch eine total gute Übung ist, meiner Meinung nach. Aber ab einem gewissen Punkt musst du auch einfach einen Kompromiss finden zwischen was liegt dir und wie präzise bin ich am Original. Weil mir hilft es nicht, wenn ich auf Teufel komm raus versuche, jede Originalnote nachzuspielen. Mir es aber so schwer fällt, dass alles nicht richtig geil ist und nicht tight ist und nicht gut klingt, weil es einfach nicht mein Style ist.
Braucht ja auch Zeit. Ne? Viele Dinge brauchen einfach viel Zeit, natürlich, die man manchmal gar nicht hat.
Ne? Ja, sicher. Und gerade die ganz schnellen Sachen zu üben, bis es dann wirklich so ist, wenn es dann auch noch kompliziertere Sachen sind, wie du es gerne haben möchtest, dass du es live rüberbringen kannst, weil es zu Hause im Sitzen, das weiß ja jeder von uns, ist es noch wieder was ganz anderes als im Stehen auf der Bühne. Da muss man sich halt überlegen und eine Balance finden zwischen was liegt mir, was möchte ich gerne spielen und wie gut kann ich nah am Original bleiben.
Cool, sehr schön. Was spielst du denn so für Equipment? Das wird bestimmt die Zuschauer mal interessieren, so Gitarren, Amps, wie ist da so dein Weg? Bist du da eher so digital unterwegs, so wie der Justin? Was Spaß. Oder analog? Nein, einfach so, würde mich einfach interessieren. So.
Du meinst, bist du klanglich besser unterwegs oder musst du dich nur mit den blöden Röhren
wechseln? Genau, musst du noch die blöden Röhren wechseln.
Beides. Ich habe meine Engel-Amps dabei immer. Zwei 4x12er-Boxen und Invader 2 Top-Teil. Und dann gibt's noch das zweite wechsle ich ab und zu. Das ist manchmal ein Savage 120, manchmal ein Powerball 2. Aber ich habe auch immer meinen Line 6 mit dabei, mein Helix. Mache damit halt auch sehr viel. Und das ist eigentlich mein Live-Setup und auch mein Zuhause-Setup. Wobei ich zu Hause meistens nur über das Helix spiele, weil es einfach auch simpler ist, darüber direkt aufzunehmen und so weiter und so weiter. Ne?
Ja. Spart man sich das Mikrofonieren und so weiter.
Ja, ganz genau. Und ja, Gitarren, Ibanez.
Was ganz sonst?
Genau.
Natürlich.
Was fürchterlich ist, weil ich ständig Geld für Gitarren ausgebe.
Das ist schlimm.
Es kommen ja auch immer schöne Sachen raus, ja, ne? So ist das nicht.
Das ist gar nicht so das Dramatische, aber ich entdecke immer mehr alte, die ich dann auch haben will. Und dann entdeckst du solche Sachen wie, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, diese UCGR-Reihe, das ist so Anfang der 90er gewesen. Das sind so US-Custom-Shop-Modelle, wo irgendwelche Künstler, die die genau. Bodies bemalt haben, aber du konntest dir selbst zusammenstellen, welche Pickups, welchen Hals und so weiter du haben willst und so. Davon gibt es 14 verschiedene. Mhm. Die habe ich vor einiger Zeit entdeckt und wehre mich gerade dagegen, mir eine davon zu kaufen, weil ich weiß, wenn ich mir eine davon kaufe, fange ich an zu sammeln und muss 14 davon haben. Und die Dinger sind sowieso schwer zu kriegen und scheiße teuer.
Ja, aber die sehen total geil aus. Ja. Wir hatten mal eine Folge über die Geschichte von der RG gemacht, da kamen die natürlich auch vor. Die sehen total geil aus, die Teile. Ja. Kann ich verstehen, dass der Sammeltrieb
und eine ganz schlimme Sache ist auch, in diesen Facebook-Gruppen zu sein, so diese Jam, Pia etc. Gruppe zum Beispiel, ist ganz fürchterlich, weil man dann immer da hängt und die Leute sieht, die eine vollständige Made in Japan Steve Vai-Sammlung haben und man sich so denkt, ja, könnte man auch mal anfangen. Aber es ist auf der anderen Seite total bescheuert, weil ich weiß nicht, wofür geht die Evo zum Beispiel, wenn man die mal findet, für 10.000, 15.000?
Die wird teuer sein.
Ja, irgendwie sowas, ne?
Das ist immer schade sowas. Ich gucke auch immer mit einem neidischen Blick auf meinen Gitarrenkollegen, also Gitarristen von Beyond the Black, Christian Hermsdörfer, der ja eigentlich Schecter spielt, aber eine riesige Sammlung an John Petrucci Ibanez-Gitarren zu Hause hat, die er nie live spielt oder nie in einem Video oder so hat, klar, weil er Schecter spielt. Also ich habe das mal gesehen in einem Bild im Hintergrund und dachte mir, du Sack, da hat er sechs Stück irgendwie hinten an der Wand hängen. Ah, das ist immer...
Ja, krass. Ja, Petrucci habe ich eine von. Es gibt eine, die ich...
Cool. Ach was, ach Gott, ich brauche auch eine.
Die P2.
Sieht schon geil aus.
Ja, ich mag tatsächlich gar nicht alle. Ich mag die Camo-Gitarre überhaupt nicht. Die P1 gefällt mir auch nicht so sehr. Dieses Grün, Gelb, Rote ist nicht so meine Farbgebung. Die anderen mag ich sehr gerne. Und es gibt eine, die es halt nie auf dem Markt gab, die ich liebend gerne hätte. Das ist die Another Day-Gitarre. Also die heißt so, weil er sie in dem Musikvideo verwendet hat. Und ab und zu in auch mal Video. Live. Ich glaube, bei dem Solo auf der Live in Tokyo DVD ist es mit drauf. Mhm. Super, super schön farblich. Aber die ist halt nie im Handel gewesen, leider.
Nee. Ja, vielleicht bei eBay für Unsummen.
Es gibt ein paar Replikas davon.
Mit viel Glück. Ich glaube, die wurde nie produziert. Die wurde dann nie produziert. Ja. Genau, nie,
ach so.
Nie als, ja, gut, okay. Als Dings, als auf Stange. Ach ja, aber du hast ja die schöne Pia letztens
gekannt. Ja, die in männlich rosa.
Das ist ja der neueste Besitz.
Geil.
Genau, die Metal-Rosa Pia.
Ja, und dann kommt der Daniel von Ibanez und postet eine schwarze. Und jetzt muss ich eine schwarze haben.
Natürlich.
Ja, ganz schlimm.
Das ist echt furchtbar mit denen.
Und auf die grüne warte ich auch noch.
Fluch und Segen. Ja, geil.
Davon findet man schon kein Ende bei den Dingern.
Nee, leider nicht.
Nee. Also. Aber dafür sind sie ja sehr, sehr, sehr geil. Aber okay, das ist ja ein gutes amtliches Equipment, mit dem man ja auf alle Fälle die Metal-Bühnen bestreiten kann. Mit den Engel-Amps. Bist du bei Engel-Amps warst du auch schon vor Rage als Endorser, wenn ich mich richtig erinnere.
Genau.
Ja. Das ist cool.
Zu Axis-Zeiten bin ich bei Engel reingekommen.
Wie lange hast du da gespielt? Genau,
bei Axis? Genau, da wollte ich gemeint, kann man ja kurz drauf eingehen über deine Geschichte bei Axis. Da warst du ja auch noch vor ein paar Jährchen, richtig?
Ja, ich glaube, ich bin mir immer nicht sicher, 4 oder 5 Jahre. Ziemlich genau auf den Punkt. Ich glaube 4. Ja, müssten 4 gewesen sein. 14 bis Ende 18, meine ich.
Und wie war das so, dort mit Axis zu arbeiten? Weil es ist ja auch ein Urgestein der deutschen Metal-Geschichte, sage ich mal. Die auch schon richtig, richtig lange sind, es lange gibt, genau. Und das war wahrscheinlich auch für dich etwas, was viele Türen auch wahrscheinlich geöffnet hat und dir viel auch coole Erfahrungen, coole Gigs und so besorgt hatte.
Ja, sicher. Ich habe super coole Shows mit denen gespielt von allen möglichen Festivals, wie Barcelona Rockfest zum Beispiel, über Rock Hearts und gewisse andere Sachen, bis hin zur 70.000 Tons of Metal. Meine erste Show mit Axis war tatsächlich Full Metal Cruise. Direkt auf dem Pooldeck vor Leuten im Wasser.
Cool. Direkt auf dem Schiff. Geil.
Das war sehr lustig. Und ja, waren echt gute Shows bei und coole Touren und so. Arbeitstechnisch viel wird auf jeden Fall geschrieben von Bernie und Harry, von den beiden Urmitgliedern, dem Sänger und dem Keyboarder. Dann haben wir öfter einen Proberaum.
Vom Keyboarder wird viel geschrieben. Das ist ja auch etwas, was nicht mehr allzu oft vorkommt, oder? dass vom Keyboard dafür geschrieben wird in der
Metalband? Nee, klar, aber die machen viel auf Gitarre dann tatsächlich und nicht, auf Keyboard in dem Augenblick. Sicherlich auch Parts, aber es sind immer auch viel Riffs dabei gewesen, weil er ganz am Anfang bei Axis auch Gitarre gespielt hat. Das stimmt nicht. Der Bernie hat früher bei Axis Gitarre gespielt, aber der Harry hat auch immer schon irgendwie Gitarre ein bisschen gespielt und so weiter und kann das auch ein bisschen und hat auch ein paar Sachen eingespielt auf Alben. Ja, und wir haben im Proberaum auch ein paar Sachen erjammt und so und manchmal ist man mit einer Riffidee gekommen und sowas, aber der Großteil ist schon aus deren Feder auf jeden Fall gewesen.
Mhm. Da würde ich ganz gerne wieder kurz zurückschneiden, jetzt zu der Rage-Zeit, weil es ist ja jetzt, dass ihr wieder zwei Gitarristen habt, das hast du ja auch erwähnt, ist ja jetzt das erste Mal seit 20 Jahren oder so. Also ich glaube, vor Viktor Smolski war das letzte Line-Up mit nur einem Gitarristen, wenn ich mich richtig erinnere. Nee,
vor Viktor Smolski waren zwei Gitarristen-Line-Up.
Genau. Ich meinte, Viktor Smolski war das erste mit einem Gitarristen, oder das davor waren zwei Gitarristen.
Also ganz am Anfang waren es, soweit ich weiß, mal zwei, so Anfang, Mitte der 80er. Dann kam irgendwann das Line-Up mit Money und Chris, das klassische Rage-Line-Up. Money an der Gitarre, genau. Chris an den Drums. Und Chris ist ja dann lange da geblieben, bis zu der Viktor Smolski-Zeit. Und irgendwann war sein Bruder und der Sven als Gitarristen waren mit dabei. Und das war so diese ganze End of All Days, Black in Mine, 13 Era von Rage, die eigentlich auch so, ich glaube, die erfolgreichste mit war. Und dann ging das alles auseinander und dann kam halt dieses, was ja irgendwie in der Musikwelt sehr eingeschlagen ist, haben wir, denke ich mal, damals alle mitbekommen mit Viktor Smolski und Tirana, weil das halt einfach, es wurde halt auch so verkauft, ne, die super krassen Musiker jetzt bei Rage und so und all diese Sachen. Ja, und von da Tirana irgendwann weg, Hilgers irgendwann an den Drums und dann halt irgendwann, ich glaube 2014, dann die ganz neue Besetzung, als die beiden dann raus waren.
Genau. Ich wollte dich unterbrechen. Wolltest du noch was sagen? Oder?
Du wolltest auf das Zwei-Gitarren-Line-Up eingehen, ne?
Genau. Ich wollte auf Zwei-Gitarren-Line-Up eingehen. Ist einfach nur nochmal zum Thema Songwriting jetzt mit den beiden Gitarren. Ist das für Peewee durchaus auch nochmal was anderes, wieder mit zwei Gitarristen zu arbeiten? Und mich würde auch interessieren, wie du und Jean sich...
Jean.
Ich spreche das aber falsch aus. Jean. Ich denke mal, das ist ein französischer Name.
Jean. Ich werde das ausprobieren das nächste Mal.
Wieso das Zusammenarbeiten zwischen euch beiden so ist. Und das würde mich ein bisschen interessieren.
Also Peewee kommt mit vielen Ideen und sagt dann, ich brauche hier einen Riff zu. Oder ich stelle mir das so und so vor, macht mal was draus. Er hat viel so Basic-Ideen, Gesangsideen. Diese Akkorde möchte ich haben oder ich stelle mir hier die Melodie vor und sowas. Und wir arbeiten manche Sachen gemeinsam aus. Wir haben viel einfach dann auch mit Akustikgitarren zu viert gesessen und Dinge probiert, Harmonien, Akkorde, Riffs und so weiter. Und der Feinschliff, oder nicht der wirkliche Endfeinschliff, aber ein bisschen verfeinert, ist es dann eigentlich meistens zu Hause. Und wie am Anfang halt gesagt, dieses Hin- und Herschicken von halben Songs, ganzen Songs, Ideen, Riffs und so weiter. Und manchmal ist es einfach so, dann macht Gene zum Beispiel einen Song und sagt, hey, ich brauche hier noch was für ein Mittelteil, hast du einen Riff? Oder wir haben einen halben Song und einer von uns beiden macht was mit dazu oder so. Ne? Also so auf diese Art und Weise relativ kollaborativ. Und manchmal kommen auch einfach komplette Songs von einer
Person. Finde ich interessant, dass du gerade sagtest, ihr setzt euch da mit Akustikgitarren zusammen. Ist ja eher so ungewöhnlich für eine Metal-Welt, sag ich mal, vorsichtig, oder?
Ja und nein. Ich glaube, dass viele Metal-Bands, also wesentlich mehr Metal-Bands so schreiben, als man denkt. Vor allen Dingen sehr viel in dem ganzen, sagen wir mal, Symphonic-Metal-Bereich, so Within Temptation, Epica, die ganze Sparte, weil es ja im Grunde alles super akkordbasierte Musik ist, wo maßgeblich der Gesang im Vordergrund steht und nicht so sehr riffzentriert wie zum Beispiel Pantera, Slayer und diese ganzen Geschichten. Ne? Da wirst du natürlich einfach auch nicht mit einer Akustikgitarre schreiben wollen, einfach weil du den Sound brauchst, um diese Sachen zu machen. Was für mich, muss ich zugeben, auch echt schwierig teilweise ist, weil ich auch über Sound Feeling und Riffs kreiere. manche Sachen funktionieren halt nicht auf einer Akustikgitarre. Wenn du halt versuchst, irgendwas mit Quietschern zu machen oder mit, weiß ich nicht, so Machine Head Harmonics oder irgendwie so einem Kram, ist es halt super seltsam, das auf einer Akustik zu spielen und auszuprobieren.
Das stimmt. Jetzt, was mich dazu noch interessieren würde jetzt von eurem Songwriting-Stil, ist ja, mein Rage hat eine extrem lange Geschichte. Ich kann mir vorstellen, dass das beim Songwriting auch schwer ist oder natürlich man den Fokus auch so ein bisschen darauf legen sollte, dass es immer noch nach Rage klingt, dass es immer noch Rage ist, was glaube ich auch nicht einfach ist, vor allem wenn man halt so oft in Line-Up wechselt. Ich meine, klar, du hast gemeint, Peavy bringt viele Ideen, Peavy ist da bestimmt auch so der Antrieb, ist ja auch so, ich sage mal, Aushängeschild im Kopf der Band, aber dennoch, glaube ich, hat der Markus anders geschrieben, als ein Viktor Smolski geschrieben hat, hat als anders geschrieben, als andere davor geschrieben haben. Das ist da schon, habt ihr da ein gewisses Konzept, so und so soll es musikalisch hingehen, schneller oder härter oder grooviger oder versucht ihr da mal auf den Flow zu gehen oder habt ihr auch wirklich so klare Vorregelungen, dass ihr sagt, das klingt jetzt nicht nach Rage, das verwerfen wir lieber nochmal oder wie seid ihr da ungefähr gebunden?
Es gibt ein paar Sachen, die werden verworfen, weil es halt wirklich nicht nach Rage klingt. Aber es gibt keine direkte Ausrichtung. Also ja, es gibt eine grobe, was wir uns halt so vorgenommen haben, in welche Richtung wir gehen wollen. Am Ende soll es natürlich immer nach Rage klingen. Viel davon wird aber auch einfach deswegen nach Rage klingen, weil Peavy dabei ist und dann halt auch viele Ideen anbringt und einfach sagt, so und so und das funktioniert gut und so kann ich dazu singen und einfach auch dadurch, dass er gewisse Harmonien anbringt und seine Vocals halt so macht, wie er sie macht, wird es immer irgendwie nach Rage klingen. Eine direkte Marschrichtung jetzt, wir machen das nächste Album rockiger oder wir machen das nächste Album jetzt progressiver oder so, haben wir jetzt nicht in der Richtung. Aber das letzte war sehr erfolgreich, zum Beispiel auch was jetzt die Lesercharts in Metal-Magazinen und so weiter betrifft, war es über das ganze Jahr eigentlich sehr, sehr, sehr weit oben die ganze Zeit. Das heißt, wir werden uns schon ein bisschen an diesem Stil orientieren. Und Markus zum Beispiel, für Markus ist Rage halt einfach die Band gewesen, mit der er aufgewachsen ist. Der hat das Zeug gefrühstückt, zum Mittagessen gegessen und kurz vorm Schlafengehen nochmal inhaliert. Das heißt, der hat einfach diesen Stil komplett drin gehabt und hat dementsprechend genau gewusst, so schreibe ich, das funktioniert, das will ich bei Rage selber hören als Fan. Während Viktor zum Beispiel viel Viktor-Dinge gemacht hat. Ne, also das, was, ja, das soll nicht negativ sein, aber der Sound von seinem Einstieg an hat sich halt extrem von dem wegentwickelt, von der Gradlinigkeit und so weiter, die Rage vorher hatten, und ist komplexer geworden und hat sich halt immer mehr seinem eigenen Gitarrensound und so weiter auch angepasst. Und seiner eigenen Art zu spielen und seiner Stilistik natürlich. Deswegen ist diese ganze Ära mit Viktor Smolski schon soundlich sehr anders als die Sachen davor und auch die Sachen, die danach kamen. Und jetzt unsere, die wird das werden, was sie wird. Ich, ehrlich gesagt, jedes Mal, wenn ich mir vornehme, ich schreibe so und so einen Song, jetzt will ich einen Pantera-mäßigen Song schreiben, kommt irgendwas raus, was nach Pink Floyd klingt, und wenn ich irgendwas wie Pink Floyd schreiben will, kommt Slayer. Es funktioniert ja, einfach nicht. Ich kann mir vornehmen, was ich will, es kommt immer raus, was rauskommen will.
Ja, absolut. Ja. Das finde ich ganz interessant, was du vorhin gesagt hast, dieser Aspekt mit dieser Zeit, die es vor Viktor Smolski gibt. Das ist halt für mich vor allem sehr, sehr spannend. Irgendwie, ich kenne natürlich die Black and Mind und so Sachen, hatte ich auch schon mal meine Erfahrung mitgemacht. Aber ich bin halt zum Beispiel aufgewachsen mit Viktor Smolski, weil ich meine ja auch, ich bin ja erst 90er Jahrgang, so, ich war dann mal 12, 13, 14, als die ganzen Sachen rauskamen. Für mich war halt schon der Rage-Sound immer sehr, lustigerweise nehme ich dann der Viktor Smolski-Sound quasi, weil das der Sound ist, mit dem ich halt aufgewachsen bin. Ja. Deswegen, ja, das finde ich, ist ein ganz interessanter Aspekt, ganz interessante Herangehensweise, die ich so noch nie selber an mir nachgedacht hatte. So, finde ich ganz, wollte ich nur so anmerken, das ist ganz spannend eigentlich, auch dass der Markus dann halt eben mehr so aus der Schiene und aus der Richtung kam. Weil ich habe mich auch mal manchmal hingesetzt, das mache ich ganz gerne, und wenn ich nämlich auch Songs schreibe, denke ich mir mal, okay, ich möchte jetzt einen Rage-Song schreiben oder ich möchte jetzt einen Blind Guardian-mäßigen Song oder so schreiben und versuche dann, das habe ich so ein bisschen das Studium mitzubekommen, ganz genau zu analysieren, was welche, ich sag mal, Stilistik ausmacht. Und Ja, das ist einfach ein ganz interessanter Aspekt, finde ich gerade für mich, dass es ja davor auch noch viel gab von Rage, was ich gar nicht so auf dem
Schirm habe. Sehr, sehr viel.
Sollte ich mal ja, eine Bildungslücke vielleicht mal schließen.
Aber das ist ja immer so, da wo du dann einsteigst, das ist dein Zuhause. Ja. Sehr oft so, auch bei anderen Bands. Ja, ich habe das zum Beispiel bei Guns N' Roses. Ja. Mal sagt man immer Appetite for Destructions. Ich habe aber damals zum Beispiel mit Use Your Illusion angefangen und das ist so der Sound, der für mich da ist. Und das ist echt eine Einstiegssache dann auch. Ne?
Ich habe das bei einigen Bands. Ja.
Ganz witzig.
Ich kenne zum Beispiel fast gar nichts von den ersten Death-Scheiben und ich kenne wirklich die ersten 2 oder 3 Opeth-Scheiben überhaupt nicht und die späteren Sachen finde ich richtig geil bis zum gewissen Punkt wieder.
Mhm. Ja, das ist genau gestern erst hingehockt und hab angefangen, mir die ersten Death-Scheiben anzuhören, weil ich dasselbe Problem habe. Man kennt die Sound of Perseverance und klar, so, und aber die Sachen.
Die Human, davor, die Symbolic, aber die ganz beiden, alten, genau. Scream Bloody Gore und sowas, noch nie gehört tatsächlich.
Genau.
Keine Ahnung.
Sind auch nicht. Also nachdem ich gestern die Scream Bloody Gore mal komplett durchgehört habe, ich fand die älteren Sachen, die späteren Sachen dann auch besser.
Ja, ist klar, als auch noch Gitarrenfrickler.
Fans wachsen ja auch.
Ja, das stimmt. So wie bei Opeth ja auch.
Ja.
Das ist, glaube ich, der Einstiegspunkt, ist da auch sehr wichtig. Ja, das hast du ja in vielen Bands, die so lang sind. Es gibt auch bestimmt Leute, die mit St. Anger bei Metallica eingestiegen sind und diese Platte ganz, ganz toll finden.
Ja, natürlich.
Du zum Beispiel.
Soll es auch geben. Ja, ich zum Beispiel.
Wer? Du?
Ich.
Ja, ich finde die auch super.
Ich habe mal eine Podcast-Folge über den St. Anger gemacht, dass ich finde, dass es eine sehr zu Unrecht hart kritisierte Platte ist und sehr, sehr viel da drin steckt.
Ich finde es eine Momentaufnahme, aber...
Genau,
ja. Also ich glaube, die Platte war damals nötig für die und ich glaube, die hätten die nie wieder so ein zweites Mal aufgenommen, aber sie würden sie auch nicht ändern. Ist auch völlig okay. Ich bin auch nicht super früh bei Metallica eingestiegen, das liegt einfach an meinem Alter. Ich habe die mit 13 entdeckt, das war 97. Ja, gut. Da waren die 80er und das Black Album waren schon rum. Ne?
Genau, das war für mich auch. Metallica Sound war das Black Album. Ganz gefährlich, das zu sagen, aber es ist tatsächlich so. Ne?
Das Black Album hat mein gesamtes Leben verändert, weil ich habe Enter Sandman gehört und habe wirklich ein halbes Jahr lang, ich habe den Song gehört, habe mir am nächsten Tag die Platte gekauft und habe ein halbes Jahr lang auf Repeat diesen Song gehört. Von dem Moment an, wo ich von der Schule nach Hause gekommen bin, bis ich schlafen gegangen bin. Meine Eltern sind ausgerastet.
Ja, das glaube ich.
Ja, und ab da wusste ich, okay, das ist es. Ich spiele Gitarre, weil bis dahin hatte ich angefangen, schon ein bisschen Gitarre zu spielen. Ich habe eigentlich Saxophon gespielt damals und habe Gitarre so als Zweitinstrument gehabt, wollte das eigentlich gar nicht so richtig. Meine Mutter meinte halt, mach mal, so ein bisschen auf einer Akustikgitarre rumgeklampft und cool. Als ich den Song gehört habe, habe ich angefangen zu üben.
Cool. Aber du hättest auch versuchen können, das auf Saxophon.
Habe ich gemacht, ich habe komplett Masterpuppets auf Saxophon gespielt.
Ach, echt? Geil.
Ist ja geil, ey. Hammer.
Spielst du noch Saxophon? Ist das noch etwas, was in deinem täglichen Programm drin ist? Oder hat sich das im
Gar nicht.
Verflogen?
Ich habe das Ding schon so lange nicht mehr angefasst. Mein Interesse hat sich einfach verschoben. Ich habe halt in der Gitarrenmusik so mein Zuhause gefunden und habe, weiß ich nicht, die ganzen Metal-Shows gesehen und dann irgendwann... Das ist halt einfach mein Geschmack geworden, ne? Und dann wolltest du halt die Sachen spielen können und das kannst du nicht auf dem Saxophon. Es funktioniert einfach nicht, irgendwie Pantera und Dream Theater und weiß ich nicht, was auf dem Saxophon zu spielen. Klar. Sehr schwierig. Wobei ich live mit dem Saxophon mal Another Day gespielt habe. Daran erinnere ich mich
noch.
Ach, so
cool. Ach, geil. Das Saxophon-Solo oder das Petrucci-Solo auf Saxophon?
Das Petrucci-Solo nicht. Die Gesangsmelodie, weil wir keinen Sänger hatten, und das Saxophon-Solo.
Okay.
Ach geil, cool. Ja. Ach, das ist ja richtig Porno. Mit Another Day am Saxophon kannst du auch jede Frau umkriegen, oder?
Ja, nicht bei dem Event. Außerdem, wie alt war ich da? Ich glaube so 16, 17 oder so, keine Ahnung.
Geil. Lass uns doch mal dort ganz kurz, ich weiß nicht, ich habe Fabian gerade zwar keine andere Frage gegeben, aber lass uns dort kurz einsteigen und ein bisschen einschneiden, so in deinem kompletten Werdegang. Mhm. Dass wir das nochmal ein bisschen, ich sag mal, in der Retrospektive analysieren, weil das ja auch schon ganz interessant ist, dass jetzt ein Rage-Gitarrist auch da ist, der mal Saxophon gespielt hat, bringt bestimmt auch nochmal ganz interessante Punkte rein. Was gab's da sonst noch so in deinem Leben, was du an der Gitarre mitgenommen hast? Seit wann machst du das beruflich und so weiter und so fort?
Was ich von der Gitarre mitgenommen habe, meinst du?
Nee, also wie so dein Werdegang an der Gitarre
generell war. Mein Werdegang an der Gitarre.
Also, wir haben ja jetzt vor allem Rage und Exodus uns angeschaut. Was war noch davor? Was war der Stefan Weber vor dieser Zeit?
Also angefangen hat er irgendwann mal mit musikalischer Früherziehung und dann diverse Sorten Blockflöte.
Sehr gut.
Und dann Saxophon und dann so ein bisschen Gitarre dazu und so weiter. Und dann, naja, kam halt Metallica und dann kam, okay, ich brauche eine E-Gitarre, was ich dann auch gemacht habe, die ich mir dann schnell besorgt habe, eigentlich ein halbes Jahr oder so hat es gedauert.
Was für eine war das?
Meine erste E-Gitarre ist eine Jackson Kelly gewesen vom Music Store in Köln,
okay.
Die geil. Fürchterlich kopflastig geil. Ist. Die jetzt ausgeschlachtet oben bei mir an der Bar steht, mit ohne Tremolo und mit Stacheldraht um den Hals herum.
Hammer.
Das ist die Gitarre, die Friedman damals
richtig,
so viel
richtig, die ich auch eigentlich gar nicht haben wollte. Ja. Ich habe damals immer fleißig Music Store Katalog gewälzt und so und wollte unbedingt eine Randy Rhoads Gitarre haben und bin dann da hingefahren und die hatten sie nicht mehr. Und dann gab es halt das gleiche Modell als Kelly und dann habe ich mir die halt geholt. Für geil. 888 Mark. Ja, sowas weiß ich noch, keine Ahnung. Das war die erste Klampfe und an dem Punkt habe ich halt dann angefangen, weil ich so super fanatisch gepolt war auf Metallica, irgendwie wirklich 8 Stunden am Tag zu üben oder so. Ich habe mir die ersten 5 Alben halt im ersten Jahr beigebracht, in dem ich Gitarre gespielt habe, von Songbooks. Noten lesen konnte ich von dem ganzen Kram mit Saxophon, Orchester spielen und so weiter. Aber ich wusste vieles halt trotzdem nicht. Kein Mensch hat mir erklärt, was PM und diese Striche darunter bedeuten. Irgendwann dachte ich halt, das heißt schnell spielen. Weil, und zwar an dem Punkt, wo ich herausgekriegt hatte, dass man auch eine Seite von unten nach oben anschlagen kann, was ich nämlich am Anfang auch nicht wusste. Ich habe halt da gesessen und habe versucht, das Enter Sandman Solo mit Downstrokes zu machen.
Geil.
Ja.
Wie als ob es Hatfield das gespielt hätte.
Ja, ungefähr, ne? Ja, und so, solche Entwicklungen kamen dann halt. Ne? Notenlesen ging, aber Tabulatur und diese gitarrenspezifischen Sachen, die haben halt gedauert. Irgendwann habe ich halt mit Kumpels angefangen, eine Band zu machen und so. Und bin dann an der Musikschule, wo ich damals auch noch Saxophonunterricht hatte und so, bin dann da auf eine studienvorbereitende Ausbildung gegangen, weil mir war irgendwie mit 16 oder 15 oder so, war mir klar, okay, ich werde Musiker, ich will Gitarre spielen, Punkt. Der Rest interessiert mich eigentlich nicht.
Sehr cool.
Das habe ich dann durchgezogen, habe tatsächlich auch ein paar Stunden von Viktor Smolsky genommen.
Und cool, schönes Foreshadowing quasi.
Und dann bin ich irgendwann nach Holland studieren gegangen, an die Rock Academy in Tilburg. Ja, und das zu der Zeit hatte ich immer noch meine erste Band tatsächlich, die wir hatten. Rebattered hieß die, ist so modernerer Thrash-Metal gewesen. Bin dann bei Lion Twin eingestiegen, während ich in Holland war und darüber ans Touren gekommen im Vorprogramm von Axis, wodurch ich schlussendlich mehr oder weniger da gelandet bin, im Vorprogramm von Udo und halt von Rage auf der Anniversary Tour war das war die letzte halt von Smolsky und Hilgers. Und bei der Tour hat mich der Rob, der Basser von Axis, halt nochmal gesehen und die brauchten einen neuen Gitarristen zu der Zeit und dann hat er mich halt ins Spiel gebracht bei Axis und so bin ich halt im Endeffekt zu Axis gekommen.
Cool. Das ist so was wir hier im Podcast versuchen, auch relativ vielen jungen Gitarristen noch mitzugeben und weiterzugeben, weil wir auch öfters mal gefragt werden, natürlich auch als Profi-Gitarristen, wie gehe ich am besten ins Business rein, wie steige ich ein von jungen Leuten? Ich glaube, so eine der besten Antworten ist halt einfach spielen, spielen, spielen. Und vieles ergibt sich dann auch einfach mit der Zeit. Aktiv sein, präsent sein und halt dadurch dann die Leute kennenlernen. Genau, Vitamin B. Das hatten wir ganz oft, auch als wir Nico Schliemann hier hatten, zu seiner Frage, wie er zu Glasperlenspiel kam und so. Alles einfach nur hat sich irgendwann ergeben, Leute kennen Leute, kennen Leute und genauso war es ja dann bei dir.
Ja, auf jeden Fall. Und ich kann auch gar nicht so sehr von mir behaupten, dass ich da einen wahnsinnig guten Job gemacht hätte in der Richtung, weil ich nie derjenige war, der als junger Mensch wahnsinnig viel mit verschiedenen Leuten gespielt und gejammt hat. Was ist, was ich jedem anraten würde. Such dir jeden Musiker in deiner Umgebung, den du finden kannst und spiel mit dem zusammen. Und wenn was Cooles entsteht, mach was draus. Und wenn es halt nur mal netter Jam war, war es netter Jam. Und besonders such dir Leute, die besser sind. Geh denen auf den Sack und lern von denen. Weil heutzutage, wenn ich mir das so angucke mit der ganzen YouTube-Mentalität und so weiter, sind sehr, 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 sehr viele Leute, die extrem gut spielen können, die aber keinerlei Banderfahrung haben. manche, die machen dabei was aus sich. Die werden erfolgreich auf YouTube. Das sind auch die, die wir dann hinterher alle kennen. Aber im Verhältnis dazu wird es Tausende geben, denen das nicht gelingt. Und das ist einfach schade, weil auch viele Leute mit viel Talent dadurch einfach durchs Raster fallen.
Ja, ja. Es ist ja auch sowas, Live-Spielen ist ja so, ich tue halt mit ein bisschen Wehmut, die mir gerade eine Träne wegschmieren, weil man Live-Spielen ja doch sehr vermisst, klar, weil das einfach auch sowas Schönes ist, wenn das junge Musiker nicht erleben. Mir hat das auch, ich glaube, jedem von uns hat das viel gebracht, mal so eine Phase zu haben, wo man mega viel live spielt und auch vielleicht auch mal Scheiß-Gigs und Scheiß-Jobs auch mit sich nimmt, aber aus der Erfahrung lernt man halt auch so, was ich schon alles für stressige Gigs und so, wir alle hatten, klar, aber daraus lernt man halt und wird man professioneller quasi, ja.
War schon alles dabei. Vor
allem hast du dann auch nicht immer den Wohlfühlsound, ne? Dann klingt mal alles scheiße und dann musst du es durchziehen, ne? Das zeigt dann halt
weil wenn ich Camper spiele und Ibanez, habe ich immer meinen Wohlfühlsound. Also.
Ah, es kommt immer auf die Bühne an und auf die Gegebenheiten. Ja, ich glaube, da wirst du auch schon deine Erfahrung gemacht
haben. Und auch auf die Leute. Ich habe echt bei Shows gespielt, die eine Katastrophe waren. Auch von mir spielerisch. Und Leute kommen zu dir und sagen, boah, war das geil. Und ich denke mir, waren wir bei der gleichen Show. Ja. Und dann hast du irgendeinen Tag irgendwie, wo du denkst, ach, heute habe ich mal ganz okay gespielt, weil zufrieden bin ich mit mir eigentlich nie, wenn ich von der Bühne gehe. Ich hätte immer besser spielen können. Aber, und dann kommt irgendwer an und sagt, so war heute nicht so dein Tag, oder? Und dann denkst du dir so, danke. Einmal, weißt du, einmal habe ich das Gefühl, ich habe mal nicht so eine Kacke zusammengespielt. Und dann kommst du.
Und dann zeigt direkt Ego und, wieder unten.
Und von Katastrophen-Gigs bis hin zu großartigen Gigs war auch einfach schon alles dabei. Wir haben mal einen Gig gehabt mit Rebattered, war das, in München-Allach. Da sind wir hingekommen und sind auf so einen Container-Schrottplatz irgendwie gefahren, wo die irgendwie so Container zusammengestellt hatten, wo die eine Bühne hatten, die tatsächlich 10 Zentimeter hoch war und wo die irgendwelche Veranstaltungen dran gemacht haben. Schon das Drauffahren auf diesen gigantischen Schrottplatz war fantastisch. Wir sind an einem aufgebockten VW-Bus vorbeigefahren. Keine Kühlung, aber bis zur Decke in der prallen Sonne gestapeltes Dönerfleisch. In dem Teil, wo die dabei waren, Reifen zu wechseln. Super, das war das Grundfeeling. So, und dann kommen wir in diese zusammengesteckten Container da rein und das Erste, was passiert ist, der Soundmann kommt zu uns und fragt, ob wir Mikros dabei hätten. Der hatte eins, der hatte ein Gesangsmikro.
Boah. Scheiße. Verdammt. Ja, sowas hat, das muss man auch mal erlebt haben. Ich finde, da kann man dann auch nur drüber lachen, über so all diese Momente und all diese Auftritte. Und da hatten wir auch mal eine Folge drüber gemacht für die Zuhörer, die neu mit einschalten. Jetzt Anekdoten aus der Live-Szene, da haben wir beide mal so ein bisschen drüber geredet, was wir für Chaos-Gigs eigentlich schon hatten. Sehr zu empfehlen. So, der Fabian hat noch eine Frage.
Ja, genau, gehen wir mal so in die Jetztzeit. Wie sieht's denn aus bei euch mit Recording? Habt ihr da irgendwas Neues im Petto oder wie macht ihr das auch generell, wenn ihr aufnehmt? Habt ihr ein Studio, wo ihr hingeht? Oder nehmt ihr nur zu Hause auf? Wie ist da euer Prozess?
Also Vorproduktionen alle zu Hause. Welches Studio wir jetzt am Ende nehmen können, hängt davon ab, wie die ganze Situation mit Covid sich weiterentwickelt. Wir haben was im Blick, was wir gerne machen würden, aber das ist in Spanien und ob das klappt oder nicht, ist die Frage. Ist noch nicht hundertprozentig sicher, wann wir ins Studio gehen, aber wir sind wirklich tief im Songwriting-Prozess und das Recording wird eigentlich komplett im Studio passieren. Vielleicht werden wir das irgendwann mal, wenn wir eingegroovter sind und das vielleicht alles nicht so, also es ist ja jetzt alles sehr schnell passiert. Wir sind im April, glaube ich, in die Band gekommen, beide. Wir haben einige größere Projekte jetzt gehabt, wie unsere eigene Streaming-Show, wie diesen digitalen Wackenauftritt in der Balverhöhle und all solche Sachen. Das war halt viel Arbeit insgesamt und auch einfach sich überhaupt erstmal das Set drauf zu tun und die ganzen Sachen und dann direkt in den Songwriting-Prozess rein und so. Und es ist halt wenig Zeit gewesen, sowas in Ruhe anzugehen, tatsächlich.
Das interessiert bestimmt den einen oder anderen, sorry, wenn ich dich unterbrechen muss, aber wie hast du dich denn da vorbereitet? Weil ich sag mal, ihr habt ja keine Ahnung, wie viele Songs du dir drauf schaffen musst. Im Endeffekt, das ist ja dann auch eine Mörderaufgabe dann auch. Wie viel Zeit hattest du dafür?
Stimmt. Unterschiedlich. Also wir haben nicht immer genau das gleiche Set gespielt, aber wir haben jetzt auch, wir haben 4 Shows gemacht, und haben das Grundset immer gleich gehabt und dann hier und da mal 2, 3 Nummern dazu getan. Also ich glaube, insgesamt waren es vielleicht 25 Stücke oder so, die ich bis jetzt halt drauf haben musste. Unsere komplette Liste für Live und eventuelle Live-Songs und so liegt irgendwo Richtung 60 Stücke.
Ja, das ist schon ordentlich.
Das ist auf jeden Fall ordentlich, auch das alles im Kopf zu halten. Vor allen Dingen bin ich auch so jemand, der, sobald er aufhört, die Sachen zu spielen und zu üben, die schnell wieder vergisst.
Ja, das Problem
deswegen ich auch.
Bei mir ist das schlimm. Bei mir ist das so, ich brauche tierisch lange, bis ich einen Song lerne. Ja. Aber wenn ich ihn dann kann, dann kannst du mich nach 3 Jahren fragen, dann kann ich mir das spielen. Das ist total bescheuert.
Ah, der Glückliche. Ja.
Na, geht so. Dafür ist das Erlernen nicht so geil.
Naja, dafür transkribierst du ein Petrucci-Solo in 24 Stunden und hast 3 Tage später keine Ahnung mehr, was du da spielst.
Also bei mir geht das so weit, dass ich 2 Wochen, nachdem ich es unterrichtet habe, nicht mehr weiß, wie Paranoid geht.
Ja, klar.
Weil es mich auch einfach zugegebenermaßen, ich hoffe, Black Sabbath-Fans können mir vergeben, aber mich langweilt der Song. Je interessanter ich das finde, desto länger behalte ich das natürlich. Aber ich schreibe mir tatsächlich alle meine Soli auf. Ich notiere die. Weil ich weiß die sonst nicht, wenn ich die 3 Jahre nicht mehr gespielt habe und dann muss ich sie rausgraben und die Sachen teilweise rauszuhören, ja, ist okay. Und bei manchen Sachen habe ich mir so ein komisches Zeug ausgedacht, dass ich nicht mehr drauf komme, was ich da tun soll. Und deswegen ist es immer besser, wenn ich das alles notiere.
Wie machst du das? Machst du das mit
Guitar Pro.
Programm oder handschriftlich oder Guitar Pro? Oder Guitar Pro. Hast du dann auch dieses klassische Guitar Pro-Syndrom, wie ich das immer liebevoll nenne, weil ich schreibe halt auch viel über Guitar Pro und denke mir dann, oh, auf der Geschwindigkeit klingt das sau cool. Und dann sitzt deine Gitarre mit mir. Wenn die eine Scheiße.
Ja, kenne ich. Ich benutze Guitar Pro tatsächlich ganz gerne, um zu harmonisieren, weil ich dann nicht Sachen erst spielen können muss und sie dann sauber einspielen muss, um zu hören, ob das alles so passt, sondern schnell in die Tabulaturen rein. Klingen die Harmonien? Nee, okay, ändern.
Super, ja.
Aber früher habe ich sehr, 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 sehr viel mit Guitar Pro geschrieben, heutzutage nicht mehr so viel. Früher habe ich aber auch kein Aufnahmeprogramm gehabt.
Ja, es übt ja auch dann letzten Endes auch wieder, wenn du mehr, ich sag mal, direkt aufnimmst, klar, die Idee, die du hast, dann wird dir auch direkt bewusst, okay, was ist eigentlich schwierig, worauf muss ich beim Aufnehmen achten und so. Und das ist ja, übt dann auch schon direkt gewisse andere musikalische Dinge wie Timing und so. Das stimmt. Ihr habt bis jetzt keine echten Auftritte gehabt. Ihr hattet nur die Live-Auftritte bei Rage, wenn ich da jetzt nicht Bullshit erzähle.
Also wir hatten 4, davon war einer, dieser in der Balver Höhle für die Wackensache.
Genau.
Zwei waren vor, ich nenne es mal Corona-getreuem Publikum. Und zwar einmal.
Ja, war das nicht im Amphitheater?
Genau.
In Gelsenkirchen war
Dong,
das eins?
Genau, ja. Auf dem Dong Open Air, so ein Dong-Ersatzfestival war das, so Kleinigkeiten, die sie gemacht haben. Und dann eins irgendwo im Süden. Und dann haben wir noch in Essen. In der Kreuzeskirche, die ist in der Nähe von vom Turok, wo immer auch Events drin stattfinden und Shows und Konzerte und sowas, haben wir eine eigene Streaming-Show gemacht mit, ich glaube, 300 Leuten Publikum und weltweiter Übertragung und so. Und das war eigentlich auch echt eine fette Sache.
Cool.
Und wie ist das so, dieses Streaming-Konzert oder auch vor allem dieses Wacken-Konzert? Ist bestimmt auch merkwürdig, mal vor keinem Publikum zu spielen, aber dennoch versuchen, so eine Show abzuliefern, wie als ob da, ich sag mal, doch viele, viele Leute mit zugucken. Es ist bestimmt auch irgendwo so ein bisschen eine Form von, ich sag mal, Anführungsstrichen, liebevoll Schauspielkunst, wenn man halt eben ja versucht, ein Live-Gefühl rüber zu schauspielen, was halt so vielleicht gerade nicht da ist. Oder ging das? Oder hast du dich relativ wohl gefühlt eigentlich?
Seltsam war es auf jeden Fall, weil das erste Mal war, dass wir sowas gemacht haben. Wir haben in der Höhle auch auf dem Boden gespielt, das heißt, du hast auch nicht dieses von oben runter Guckgefühl, was vielleicht aber auch gar nicht so schlecht war, dass alles auf einer Ebene war. Und anstrengend tatsächlich. Weil du halt versucht hast, auch da natürlich 100% zu geben, so wie du das sonst vor einem Publikum machst. Und eventuell dann sogar ein bisschen mehr und noch mal extra einen draufgelegt hast. Und dann kam halt dazu, dass die Höhle relativ kalt und auch die Luft recht feucht war und das halt dann auch nicht gerade einfacher war, unter den Bedingungen zu spielen.
Das glaube ich. Also ich stelle mir das auch, ehrlich gesagt, schwieriger vor. Das ist so dieser Effekt, sagen wir, du spielst vor 500 Leuten oder du spielst nur vor 2 Leuten oder vor gar keinem. Ich finde, die Anspannung ist bestimmt auch größer dann. Ne?
Ja, das auch.
Oder?
Der spielerische Punkt auch, weil du das lediglich für eine Aufnahme einspielst, aber extra viel Headbanging und Bewegung eigentlich haben willst, damit es auch geil aussieht, du wiederum aber auch besonders sauber deswegen spielen musst.
Weil es wird direkt aufgenommen und es weiß direkt jeder, was für Fehler man gemacht hat. Also weiß natürlich nicht jeder, aber du siehst den Fehler jedes Mal, wenn du dir die Aufnahme anschaust. Ob das die Zuhörer mitkriegen, ist ja immer noch mal eine andere Sache. Aber es ist so der Spiegel, der einem direkt immer vorgeworfen wird. Das kann ich, man kennt es ja selber. Ich sag auch jedem Mal, wirft einfach mal die Kamera an oder macht einen Livestream auf Facebook und versucht dann mal zu spielen. Das ist sehr, sehr anstrengend, sehr, sehr schwierig, weil man halt echt, das ist total unangenehm teilweise,
Das ist so.
Hoffen wir, dass das bald wieder
anders wird. Ja, hoffe ich auch. Das ist so wie Leute dazu bringen, zum ersten Mal mit Metronom zu üben und die dazu zu bringen, das wirklich nicht auszustellen, weil es einem die ganze Zeit zeigt, wie scheiße und wie falsch man spielt.
Mit Metronom üben ist ein guter Stichpunkt, guter Punkt, weil du unterrichtest auch noch, richtig? Du bist noch auch als Musiklehrer, also ein Gitarrenlehrer tätig. Das heißt, es gibt auch die Möglichkeit für Leute, wenn sie sich denken, boah, die nächste Rage-Scheibe, die klingt so geil, die Soli, ich will die unbedingt lernen, dass man bei dir auch Unterricht nehmen kann,
ja,
oder?
Ja, das geht. Ich habe bis vor kurzem noch an der Musikschule unterrichtet, in Brilon. Das ist im Sauerland, für dich, falls du nicht weißt, wo das ist.
Pott, alles Pott.
Das ist die Musikschule von Gemma Jura tatsächlich, an der ich unterrichtet habe. Die hat eine eigene. Und da habe ich aber vor kurzem aufgehört, weil ich jetzt einfach mal nach 7 Jahren auch ein bisschen was anderes machen wollte. Ich unterrichte aber nach wie vor von zu Hause aus privat und jetzt gerade halt auch über Skype sehr viel, was ich auch vorher schon ein bisschen gemacht habe, aber jetzt ist es einfach so, unter den Bedingungen muss ich das machen. Ne? Und ein paar Plätze habe ich immer irgendwie, irgendwo finde ich immer noch eine Lücke für irgendwen. Also wenn jemand Interesse hat, total gerne. Grundsätzlich habe ich aber jetzt, habe ich mir vorgenommen, etwas weniger zu unterrichten in der Zukunft, um einfach auch mehr Zeit für Rage zu haben, um einfach auch mal meinen Fokus auf andere Sachen legen zu können.
Sehr cool. Mich würde noch interessieren, wie sieht denn so ein Übetag bei dir aus? Oder hast du da so eine spezielle Struktur? Wie gehst du da ran? Oder woran arbeitest du zum Beispiel gerade?
Wahrscheinlich vor allem auch, genau, im Hinblick auf die Rage-Songs.
Genau. Wie bereitest du dich da vor?
Ist es unterschiedlich. Wenn es jetzt halt vor einer Live-Show ist oder vor einer Tour, ist es ganz speziell einfach nur das Set immer wieder und immer wieder oder einzelne Stellen davon. Vor Aufnahmen sind es genau die Songs. Und wenn ich da mal Zeit habe, für mich zu üben, dann sitze ich meistens da und verzweifle an irgendwelchen Steve Vai oder Petrucci-Sachen. Es gibt Phasen, wo ich sehr diszipliniert bin und dann auch auf die Art und Weise ans Üben rangehe. Das heißt, aufwärmen, bisschen dehnen, diese Übungen erstmal für, weiß ich nicht, heute mache ich String Skipping, heute mache ich Tapping, heute mache ich dieses oder mache jenes. Und es gibt andere Phasen, wo ich mich einfach nur hinsetze und einfach Bock habe, ein bisschen zu spielen und mir Songs anmache, die ich mag, die ich kann oder auch nicht und dann einfach mitspiele. Es hängt wirklich von der Phase ab, wo ich gerade dran bin. Und maßgeblich leider auch von der Zeit, was auch mit ein Grund ist, warum ich weniger unterrichten möchte, weil ich einfach mehr Zeit auch haben will, mich mal wieder mit meinem Instrument zu beschäftigen. A, einfach nur für mich. Und B, um einfach mein Level auf einem gewissen Standard zu halten oder steigern zu können, weil ich das für mich als notwendig empfinde, um Leuten im Publikum und Zuhörern von Aufnahmen und so weiter gerecht zu werden. Weil ich denke, dass da einfach noch ein ganzer Haufen an Sachen ist, die ich lernen kann und noch einfach viel Luft nach oben ist.
Ja, das stimmt. Es tut ja auch immer dann, ich sag mal, je vorbereiteter man ist oder je trainierter man ist, desto lockerer kann man vielleicht auch auf der Bühne sein, weil man halt weniger den Kopf auch einschalten muss und desto safer ist alles. Sind das auch, ich sag mal, Übungen, die du machst außerhalb von einem Solo-Bereich, dass du halt gewisse Rhythmen auf eine gewisse Art und Weise übst oder gewisse Anschlagspattern für Rhythmusgitarre, oder kommt das alles durch das Spielen von, also durch das Üben der Songs?
Nein, ich übe solche Sachen auch auf Klick, auch mit Temposteigerungen und sowas. Ich finde Rhythmusgitarre extrem wichtig. Wenn ich nochmal neu anfangen würde, Gitarre zu spielen, würde ich mich wahrscheinlich nicht komplett auf Rhythmus versteifen, aber viel. Weil, also ich liebe Solieren, total. Ist super geil, es macht mega Spaß. Aber live ist das für mich immer so ein Ding, wo ich mir denke, ich kann es oder ich bringe es nicht so gut rüber, wie ich es tatsächlich machen könnte. Und es ist ein Punkt, der für mich tatsächlich ein bisschen Stressfaktor ist bei Live-Shows. Ich mache es auch da gerne, aber es gibt Sachen, wo du dir denkst, okay, hier oder beim Spielen denkst, scheiße, jetzt kommt die Stelle, ich hätte die noch mehr üben müssen, es müsste besser sein. Und das ist halt eine Sache, die du eigentlich gar nicht tun darfst, weil in dem Moment geht's schon irgendwie bergab und du bist halb auf dem Weg dahin, die zu verkacken live. Und persönlich bin ich halt großer Fan von Rhythmusgitarre einfach auch. Ich stehe total auf Hetfield und ja, auch wenn er leider ein Arschloch ist und durch die Medien geistert, auf die Rhythmusgitarrenarbeit von John Schaefer stehe ich halt eigentlich auch, auch wenn ich das Zeug jetzt guten Gewissens nicht mehr hören kann.
Ja. Naja, verständlich.
Beides ist extrem wichtig und ich glaube, dass Leute, die sich sehr auf Soli versteifen, unterschätzen, wie wichtig auch fürs Solieren Rhythmusgitarre ist. Wenn du keinen.
Kann ich ein Liedchen von singen.
Ja, kann ich bei dir jetzt nicht so unterschreiben, aber das ist deine Einschätzung.
Ich meine, das musste ich auch schmerzen. Also als ich dann angefangen habe, meine ersten Banderfahrungen so zu machen, musste ich das halt mal schmerzhaft kennenlernen und damals bemerken, dass, oh, da gibt es so eine ganz andere Welt, Timing, Rhythmus und so. Und nicht nur schnell, ich sollte mich mal daran setzen. Ja, deswegen war eine Dinge, die ich, Sache, die ich sehr schmerzhaft erlernen musste, aber auch so ein bisschen erlernt habe.
Ja, klar, ganz genau. Vor allen Dingen ist ja auch 90% deiner Zeit in der Band.
Ja.
Wenn nicht sogar noch mehr.
Ja, definitiv. Der Song ist nicht das Solo. Na. Und der Song sollte im Mittelpunkt stehen.
Es sei denn, du heißt irgendwie Malmsteen, dann ist das anders.
Ja, natürlich. Sicher.
Na, irgendwie.
Aber erster,
ich guck mal gerade zu meinem Kater.
Aber erster selbst im instrumentalen Bereich irgendwie eine Ausnahme. Na, es gibt genug Gitarristen, die instrumentale Songs machen, wo nicht wirklich das Solo dann zentral steht. Klar, auch mal, aber.
Ja, ja, klar.
Nicht immer, ne?
Ja, man allein Vai
genau.
Und solche Leute, ja, Petrucci ja auch.
Richtig.
Das ist immer, spielen doch Musikalität insgesamt, das hat der Martin Miller mal ganz schön gesagt zum Petrucci, dass halt eben nicht nur das Solo im Vordergrund steht, sondern die Musikalität insgesamt und alles. Und das ist auch wichtig, das hat so viel Ebene und das finde ich auch so schön am Band-Dasein oder auch im Bandleben, auch wenn ich es ein bisschen vermisse derzeit, dass du natürlich auch eben andere Phasen und andere Aspekte hast. Und das war auch etwas, worüber wir mal gesprochen hatten. Wir hatten mal eine Folge gemacht über das Studieren von Musik, wo ich auch mal angemerkt habe, es ist auch mal ganz gut. Ich sag mal, wenn man Musik studiert jetzt zum Beispiel, dass man eben nicht nur, dass es nicht nur ein Umfeld von Gitarristen ist, sondern dass du da auch mit so vielen Instrumenten dich beschäftigst, dass du als Gitarrist auch erstmal so in den Hintergrund rückst und halt eben mal einen Song lang nur Rhythmusgitarre spielen musst und eben nicht die ganze Zeit rumdudeln und rumsolieren darfst. Das kann auch so viel bringen und tue ich auch nur jedem ans Herz.
Ja, natürlich. Ja. Also es ist auch was die uns beim Studium eigentlich als allererstes noch mal reingedrückt haben. Im gesamten ersten Jahr gab es Basics. Und zwar, klar, Tonleitern und so weiter. Und wie sind die ganzen Tonarten aufgebaut und die entsprechenden Akkorde, Septimakkorde, Neunerakkorde und so weiter dazu. Aber auch einfach Sachen wie Triads über den gesamten Hals auf allen Dreierseitengruppen und so weiter. Damit du dich einfach rhythmusgitarrentechnisch ausbreiten kannst. Und klar, das ist auch wieder eine Basis zum Solieren natürlich, weil du halt dann über die Dinger lernst, wie gehe ich mit Arpeggien um, wann wechsle ich von dem auf den Ton, bei dem und dem Akkordchange und so weiter. Aber im ersten Jahr im Studium haben wir grundsätzlich eigentlich nur Gitarrenbasics gemacht.
Aber darauf läuft alles
das
zurück.
Ist auch immer so immer etwas, was ich auch immer am Auffrischen bin oder immer am nochmal üben bin und nochmal herangehen bin, weil genau, darauf baut, dafür heißen sie ja Basics, weil darauf baut ja alles auf und drauf. Ja. Okay, sehr schön. Sehr schön. Super, wir kommen an die 60 Minuten. Grenzenmarke, von meiner Seite aus war das, genau, würde ich sagen, gehen wir langsam zum Ende zu. Es war ein sehr schönes Gespräch.
Ja, fand ich auch.
Stefan.
Fand
ich auch. Ich bin extremst gespannt, was da mit dir und Rage kommt. Da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt.
Du, ich genauso. Also bis jetzt, ich weiß, was jetzt ansteht, aber darüber hinaus, mal gucken, ne?
Genau. Und ich setze mich gleich erstmal hin und höre nochmal die alten Rage-Alben und dort so ein bisschen meine Bildungslücke aufzufrischen. Eine allerletzte Frage habe ich noch, die jetzt schon seit längerem bei mir irgendwie kribbelt, dich zu fragen. Die werden vielleicht manche Zuhörer nicht ganz verstehen, aber du hast so coole Gitarrenwandhalter. Wo hast du die her? Du hast so Hände, die die Gitarre am Hals halten. Ne?
Ja, fang damit niemals an, weil wenn du einen hast oder zwei, kannst du nie wieder einen normalen Gitarrenwandhalter kaufen, weil alles andere daneben sieht halt nicht direkt scheiße aus, aber es passt halt nicht. Das sind, die heißen Guitar Grip, die Dinger. Ist, ich glaube, eine US-amerikanische Firma. Kriegst du auch bei Thomann und so weiter, aber nicht alle. Es gibt halt ein paar coolere, die sind ein bisschen teurer, ein paar andere, die sind ein bisschen günstiger. Grundsätzlich ist es Wahnsinn, weil diese ganzen Gitarrenhalter zusammen sind eine neue Gitarre.
Jesus.
Oh. Ja, es ist wirklich teilweise echt teuer. Also diese Skelett-Reaper-Hände gehen irgendwo Richtung 70 Euro oder so ein Scheiß. Deswegen völlig bescheuert, niemals mit anfangen. Ich fand die immer geil und wollte immer welche haben. Und meine Freundin hat mir dann irgendwann ein oder zwei davon zum Geburtstag, zu Weihnachten und so geschenkt. Und dann war es halt vorbei. Und jetzt ist das so.
Das weiß ich mich noch, als du mir das Bild von deiner Pia geschickt hattest, dachte ich mir so, ja, Gitarre ist schon schick und so, aber fuck, was ist das für Gitarre? Den will ich haben.
Geil.
Ja, sehr schön, Stefan. Schön, dich hier gehabt zu haben. Schön, danke fürs
Gespräch. Danke, dass ich da sein durfte.
Sehr, sehr gerne. Und genau, danke Fabian fürs Podcasten. Danke auch an unsere Patreon-Unterstützer da draußen, die uns regelmäßig Geld in die Tasche stecken, damit wir das überhaupt alles machen können.
Und unsere Ferraris finanzieren können.
Leisten können. Genau. Unser Rockstar-Leben hier finanzieren können. Genau. Und dann würde ich sagen, war es das von unserer Seite aus. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Nachmittag, Mittag, Vormittag, Morgen, Abend, wann auch immer ihr das hier am Hören seid. Und bis dann. Auf Wiederhören.
Bis dann.
Danke. Bis dann. Tschüss.
Ciao.